Den heutigen Predigttext lesen wir im Brief des Jakobus, im zweiten Kapitel, die Verse 14 bis 26. Was hilft es, liebe Brüder und Schwestern, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann denn der Glaube ihn dann selig machen? Wenn ein Bruder oder eine Schwester nackt ist und Mangel an täglicher Nahrung und Kleidung hat und jemand unter euch spricht zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und sättigt euch. Ihr gebt ihnen aber nicht, was der Leib nötig hat, was hilft ihnen das? So ist der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selbst. Aber es könnte jemand sagen, du hast Glauben und ich habe Werke, zeig mir deinen Glauben ohne die Werke, so will ich dir meinen Glauben zeigen aus Werken. Du glaubst, dass nur einer Gott ist? Du hast recht. Die Teufel glauben's auch und zittern. Willst du nun einsehen, du törichter Mensch, dass der Glaube nutzlos ist? Ist nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerecht geworden, als er seinen Sohn Isaak auf dem Altar opfern wollte? Da siehst du, dass der Glaube zusammengewirkt hat mit seinen Werken. Und durch die Werke ist der Glaube vollkommen geworden. Und so ist die Schrift erfüllt, die da spricht, Abraham hat Gott geglaubt und das ist ihm zur Gerechtigkeit gerechnet worden. Und er wurde ein Freund Gottes genannt. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerecht wird, nicht durch Glauben allein. Desgleichen die Hure Rahab. Ist sie nicht durch Werke gerecht geworden, als sie die Boten aufnahm und sie auf einem anderen Weg hinausließ von der Stadt? Denn wie der Leib und ohne Geist tot ist, so ist auch der Glaube ohne Werke tot. Vater im Himmel, wir bitten dich nun, dass du uns das Wort verstehen lässt, dass das Wort uns segnet und dass wir danach tun. Amen. Harter Tobak. Jakobus schreibt einen Brief an die 12 Stämme in der Diaspora. Diaspora heißt in alle möglichen Länder verstreut. Und es geht ihm dabei um das Leben als Christ. Wie sieht das ganz praktisch aus? Wie reden wir miteinander? Wie streiten wir miteinander? Wie gehen wir in Leid und Konflikten miteinander um, in Prüfungen oder vielleicht sogar im Scheitern? Ich denke, deshalb spricht dieser Predigttext auch heute ganz konkret und ganz aktuell in unsere Situation hinein und ist deshalb so wertvoll. Aber der heutige Predigttext aus dem Jakobusbrief ist auch einer der umstrittensten bzw. missverstandenen Passagen in diesem Brief. Man könnte denken, Jakobus würde Paulus regelrecht widersprechen. Warum? Für Paulus ist der Kern des Evangeliums, dass wir allein durch den Glauben aus Gnade gerettet werden. In Römer 11, Vers 6 steht, ist's aber aus Gnade, könnte auch sagen, unverdientes Geschenk, so ist's nicht aus Verdienst der Werke, also unsere eigene Leistung. Sonst wäre Gnade ja nicht Gnade. Oder übersetzt, sein Geschenk wäre dann gar nicht mehr unverdient. Und jetzt kommt Jakobus daher und behauptet in Vers 17, so ist der Glaube, wenn er keine Werke hat, in sich tot. Das klingt ganz schön hart. Wie passt das zusammen? Wer von beiden hat jetzt recht? Oder könnte es sein, dass beide recht haben und wir das vielleicht missverstehen könnten? Dem möchte ich mal mit Ihnen auf die Spur kommen. Paulus und Jakobus sprechen zur selben Zielgruppe, wie man heute in Neudeutsch so schön sagt, nämlich zu Judenchristen. Sie sprechen also zu denselben, aber nicht über dasselbe. Paulus spricht über das Problem der Gesetzlichkeit, will heißen, das Heil oder ewiges Leben erlange ich nicht dadurch, dass ich das Gesetz und alle frommen Regeln beachte. Und da gab es eine ganze Menge. Und Paulus sagt, nein, du bekommst das ewige Leben nicht durch eigene Leistung, sondern geschenkt. Einfach so geschenkt. Und die Juden können das nicht denken. Das stellt ihr ganzes Denken völlig auf den Kopf. Wenigstens ein bisschen muss ich doch selber an meiner Erlösung arbeiten dürfen. Und Paulus wiederholt nochmal, nein, einfach nur geschenkt. Und Jakobus, der spricht nicht wie Paulus über die Gesetzlichkeit, sondern über die Gesetzlosigkeit. Wie bitte? Gesetzlosigkeit bei den Christen? Doch offenbar, und das kann man in vielen Briefen auch des Paulus nachlesen, ging es in den Gemeinden damals ganz schön drunter und drüber, wie man so schön sagen könnte. Man war der Meinung, ich kann doch machen, was ich will. Oder es ist doch ganz egal, was ich mache. Ich habe das Heil ja schon in der Tasche, das Ticket in den Himmel. Da muss ich weiter nichts mehr dafür tun. Das nimmt mir keiner mehr weg. Also frei von frommen Zwängen oder frommen Leistungsdruck, Hängematte, ruhige Kugel. Toll. Solche Christen gibt es auch heute noch, leider. Paulus und Jakobus kämpfen also an zwei verschiedenen Fronten gegen zwei verschiedene Gefahren. Und darum benutzen sie das Wort Werke auch unterschiedlich. Wenn Paulus über Werke spricht, dann im Kontext wie das Heil, ewiges Leben, wie ich das erlange, nämlich nicht durch Werke, durch eigenes Tun. Und wenn Jakobus davon spricht, von den Werken, dann geht es ihm darum, wie ich als jemand lebe, der das Heil geschenkt bekommen hat. Oder anders gesagt, der an Jesus glaubt. Also, was tue ich als Christ nicht mehr? Und was tue ich als Christ? Wir haben auch einiges vorhin in der Evangeliumlesung gehört. In Matthäus 7, Vers 20 heißt es, an ihren Früchten, wenn Paulus von Früchten spricht, dann meint er immer Werke, sollt ihr sie, wen? Die Christen, uns Christen, erkennen. Man kann auch sagen, Paulus führt zum Kreuz hin, Jakobus kommt vom Kreuz. Da gibt es im Epheser Kapitel 2, Vers 8 bis 10 einen Text, der bringt das Ganze nochmal aus meiner Sicht wunderschön zusammen. Eure Rettung ist wirklich reine Gnade und ihr empfangt sie alleine durch den Glauben an Jesus Christus. Ihr selbst habt nichts dazu getan. Sie ist Gottes Geschenk. Ihr habt sie nicht durch irgendein Tun verdient, denn niemand soll sich mit irgendetwas rühmen können. Wir sind ganz und gar Gottes Werk. Durch Jesus Christus hat er uns so geschaffen, dass wir nun, also nach unserer Rettung, Gutes tun können. Er hat sogar unsere guten Taten im Voraus geschaffen, also schon was vorbereitet, damit sie nun in unserem Leben Wirklichkeit werden. Ewiges Leben empfange ich also nicht durch gute Werke oder Taten, ganz bestimmt nicht. Und Gott sei Dank ist das so. Sondern weil Gott gnädig ist und uns unendlich liebt. Und dann aus dieser Gewissheit heraus und auch aus dieser tiefen Dankbarkeit heraus, dass ich das geschenkt bekommen habe, tue ich für Gott, für sein Werk. Und darin sind sich Jakobus und Paulus völlig einig. So geht es beiden letztlich um den wahren, tiefen und ansteckenden Glauben. Und wie sieht der aus? Nun, Jakobus gibt uns da ein paar ganz konkrete Hilfestellungen oder Hinweise. Erstens, wahrer, tiefer Glaube ist nur etwas, was man sagt, denkt oder behauptet. In Vers 14 heißt es, welchen Wert hat es, wenn jemand behauptet, an Christus zu glauben, aber an seinen Taten ist das überhaupt nicht zu erkennen oder an seinem Leben. Jakobus weiter, kann ihn ein solcher Glaube dann von Unheil retten? Obwohl die Zahl rückläufig ist und in den nächsten Jahren leider weiter deutlich zurückgehen wird, wer die Zeitschrift Idea liest, hat da so eine furchtbare Prognose gesehen. Trotzdem gehören aktuell immer noch etwa 2/3 aller Deutschen irgendeiner Kirche an. Zahlen brav ihre Kirchensteuer und werden in der Statistik als Christen gezählt. Aber der Anteil derer, die, wie Sie heute, regelmäßig oder mehr oder weniger regelmäßig einen Gottesdienst besuchen, der ist nur kleiner als 5%. Und aber nur weil es auf der Lohnsteuerkarte steht oder man es vorgibt oder eine Bibel im Regal stehen hat oder einen christlichen Aufkleber auf dem Auto, ich auch, mehr oder weniger regelmäßig in Gottesdienst geht oder was weiß ich nicht alles noch tut, hat man noch lange keinen diesen wahren, tiefen Glauben. Und Jesus wusste darum und sagt in Matthäus 7, Vers 21, kennen wir sicherlich, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern nur die, die den Willen tun, meines Vaters im Himmel. Und was ist das jetzt so ganz konkret und fassbar? Ich wiederhole mich nochmal, wir haben einiges gehört im Evangelium, in der Evangeliumslesung. Ich nenne mal einen ganz wichtigen Satz von Jesus, dass wir ihn, Gott, den Allmächtigen, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt lieben und unsere Nächsten wie uns selbst. Zweitens, wahrer, tiefer Glaube ist nicht nur etwas, was man fühlt. Auch nicht besonders tiefes Mitgefühl. Jakobus spricht das in den Versen 15 bis 16 an. Stellt euch vor, in eurer Gemeinde ist jemand in Not. Er hat vielleicht nichts mehr Richtiges anzuziehen und nicht genug zu essen. Wenn nun einer von euch zu ihm sagt, lieber Bruder, liebe Schwester, geh in Frieden, zieh was Warmes an und ess dich satt. Gibt ihm aber selbst nichts von dem, was er gerade am nötigsten braucht, was würde das wohl nützen? Und nochmal, Originalton Jakobus, solcher Art Glaube ist in sich tot. Lieber Jakobus, siehst du das nicht vielleicht ein bisschen hart? Gab und gibt es wirklich Christen, die so oder so ähnlich handeln? Leider ja, damals und heute, sonst würde Jakobus ja nicht so den Finger in die Wunde legen. Da entwickeln wir schnell Mitgefühl, belassen es aber leider allzu oft an nur gut gemeinten Worten und Ratschlägen. Im ersten Brief des Johannes, im dritten Kapitel, lesen wir in den Versen 17 bis 18, wie kann Gottes Liebe in einem Menschen bleiben, dem die Not seines Bruders oder seiner Schwester gleichgültig ist, obwohl er selbst alles im Überfluss besitzt. Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten oder der Zunge allein, sondern in Tat und Wahrheit. Tiefer wahrer Glaube ist großzügig, hilfsbereit, immer konkret und also immer auch viel mehr als nur gut verstandenes Mitgefühl und Worte. Er kann Situationen grundlegend verändern, kann etwas in Bewegung bringen. Tja, er bewegt uns, etwas zu tun, mal vielleicht die Initiative zu ergreifen, ein positives Zeichen zu setzen, zu helfen, wo andere sich vielleicht allzu schnell abwenden, sich Zeit zu nehmen für den anderen und vieles mehr. Jesus sagt in Johannes 13, Vers 34, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Und Jesu Liebe zu uns war und blieb kein Lippenbekenntnis. Seine Liebe ging bis zum Kreuz. Drittens, wahrer tiefer Glaube ist nicht nur etwas, was man glaubt. Nur ein Wortspiel? Nein. Jakobus sagt in Vers 19, du glaubst, dass es nur einen einzigen Gott gibt? Da hast du recht. Sogar die Dämonen glauben das und zittern dabei vor Angst. Lesen Sie dazu mal in einer ruhigen Minute Markus 5. Da kam Jesus mit einem Dämonen zusammen und der Dämon hat was erkannt, als er ihn aus dem Menschen austrieb. Es gibt viele Menschen, die haben durchaus eine klare Vorstellung von Gott, von Jesus und von der Bibel. Sie können Glaubensbekenntnisse aufsagen, Bibelverse zitieren oder kennen sich gut, vielleicht mit der Dreieinigkeit sogar aus. Jakobus sagt dazu, okay, alles schön und gut, aber um in den Himmel zu kommen, reicht das nicht. Es reicht nicht mal daran zu glauben, dass es nur einen einzigen Gott gibt. Selbst der Teufel glaubt das. Und der kennt Gott schon viel länger und besser als wir. Er glaubt, aber er glaubt und zittert mit seinen Untertanen, weil er Gottes Größe und Herrschaft kennt und fürchtet. Das griechische Wort für Glauben steht nicht nur dafür, dass man etwas glaubt, sondern es hat auch die Bedeutung, dass man auf etwas vertraut, auf etwas oder auf jemanden, an etwas festhält oder sich voll für etwas einsetzt. Christ zu sein bzw. wahren tiefen Glauben zu haben, heißt deshalb, Jesus voll und ganz vertrauen. Egal was kommt und egal wie die Situation gerade ist. Tiefer wahrer Glaube ist also nicht nur etwas, was man sagt, denkt, fühlt oder glaubt, sondern vor allem, was man macht und tut und was man an sich dann vielleicht auch sieht. Er ist aktiv. Er bedeutet Einsatz, Hingabe, Verantwortungsbewusstsein, Mut, manches Mal sogar ein Risiko. Und Jakobus gibt uns dazu in den Versen 21 bis 25 ganz konkrete Beispiele. Er führt uns Personen aus der Bibel vor. Ich finde didaktisch wunderbar. Und die beiden Beispiele, die im Predigttext genannt werden, sind zwei sehr unterschiedliche Personen, Abraham und Rahab. Abraham ein Mann, Rahab eine Frau. Abraham ist Jude, Rahab eine Heidin. Abraham ist ein Patriarch, Rahab eine Prostituierte. Abraham ist ein bedeutender Stammvater seines Volkes, Rahab eine eher unbedeutende Person. Aber sie riskierte ihr Leben, als sie den jüdischen Spionen in Jericho half. Warum bloß wählt Jakobus so zwei völlig unterschiedliche Personen als Beispiel? Ich denke, er will uns dadurch zeigen, dass es nicht so sehr darauf ankommt, wer man ist. In Römer 2, Vers 11 steht, denn es ist kein Ansehen der Person vor Gott. Entscheidend ist vielmehr der tiefe Glaube an Gott, der beide und auch uns befähigte, Dinge zu tun, die vielleicht kein anderer tut. Jakobus mahnt in Vers 20 sehr eindringlich, damals wie heute: Wann endlich wirst du, törichter Mensch, einsehen, dass der Glaube nichts wert ist, wenn wir nicht auch tun, was Gott von uns will? Vor 150 Jahren, vor circa 150 Jahren, gab es einen weltbekannten Artisten, den großen Blondin. Ich weiß nicht, wer von dem schon mal was gehört hat, den großen Blondin. Seine Spezialität war der Drahtseilakt. Soweit ich weiß, war er der Erste, der die Niagara-Fälle balancierend auf einem Drahtseil überquert hat. Wäre mal interessant zu fragen, wie sie dieses Seil gespannt haben damals. Er hatte auf kanadischer und US-amerikanischer Seite immer Tausende von Zuschauern. Er hat die Niagara-Fälle zigmal überquert und versuchte jedes Mal noch ein neues Highlight, noch eine Schippe drauf. Einmal hat er in der Mitte einen Purzelbaum geschlagen. Ein anderes Mal hat er beim Überqueren einen Pfannkuchen zubereitet. Dann ist er auf einem Fahrrad über das Seil gefahren und mit verbundenen Augen darüber gelaufen. Dann kam er auf die Idee, mit einer Schubkarre voller Mist auf dem Seil zu balancieren. Er ging mit amerikanischem Mist auf die kanadische Seite, was würde Trump da wohl denken, und kam mit kanadischem Mist wieder zurück. Ein Zuschauer hatte bereits mehrere seiner Überquerungen gesehen und war total begeistert. Er sagte dann zu ihm: Ich glaube, Sie könnten das den ganzen Tag machen. Blondin hatte die Schubkarre vor ihm ausgeleert und geantwortet: Ja, dann steigen Sie ein, ich fahre Sie rüber. Wie dann die Geschichte ausging, weiß ich nicht. Ja, in gewisser Weise ist es so, manches Mal auch mit Gott und uns. Worte sind schnell gesagt, aber Gott wünscht sich von uns, dass wir, wie man so schön sagt, Nägel mit Köpfen macht mit unserem Glauben. Vielleicht einfach auch mal einen neuen Schritt wagen. Den Worten auch Taten folgen lassen. Und unsere Taten sollen und können dann auch zeigen, dass wir an Jesus glauben. Denn solches Tun sagt mehr über unseren Glauben als 1000 Worte. Und noch ein letzter Gedanke: Tiefer wahrer Glaube verändert mein Leben und mein ganzes Wesen. Mein Leben und mein ganzes Wesen. In 2. Korinther 5, Vers 17 schreibt Paulus: Gehört jemand zu Christus, ist er ein neuer Mensch. Ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen, etwas Neues hat begonnen. Tiefer wahrer Glaube erneuert uns in unserem tiefsten Innern. Und wir bekommen da einen Vorgeschmack auf das ewige Leben. Ja, mehr noch, es beginnt schon. In Johannes 6, Vers 40 steht: Wahrlich, ich sage euch, wer glaubt, der hat das ewige Leben. Der hat. Gibt es irgendetwas Schöneres? Und schließlich ändert und erneuert uns der Glaube auch nach außen hin, was für andere sichtbar wird oder werden sollte. Wenn auch nicht gleich, so werden wir doch in dem Maße, wie unser Glaube wächst, Schritt für Schritt, und ich finde das so schön, Jesus ähnlicher. Jesus ähnlicher werden. Ich wünsche uns allen einen solchen wahren, tiefen, lebensverändernden und ansteckenden Glauben, der auf dem unerschütterlichen Fundament gegründet ist, dass Jesus mich, so wie ich bin, mit allen meinen Fehlern und Schwächen und harten Kanten unendlich liebt und mir das ewige Leben geschenkt hat. Und deshalb möchte ich aus Dankbarkeit, Ehrfurcht und Liebe zum Vater im Himmel täglich an meinem Platz, mit meinen Möglichkeiten, mit meinen Gaben für Gott und Gottes Sache eintreten. Gott segne uns alle dazu. Amen.